Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 74. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Ich gebe es gerne zu. Ich messe irgendwie alles. Schritte, Schlaf, Herzfrequenz, manchmal sogar mein Stress und natürlich meinen Blutzucker. Nicht, weil ich krank bin, sondern weil ich verstehen will, wie mein Körper eigentlich funktioniert. Was passiert nach dem Frühstück? Warum bin ich nach manchen Meetings völlig platt und nach anderen nicht? Was macht mein Blutzucker, wenn ich spätabends noch Nudeln esse? Ich weiß, für viele klingt das erstmal übertrieben oder sogar ein bisschen schräg. Warum sollte man sich freiwillig einen Sensor an den Arm kleben, wenn man doch gesund ist? Aber genau deshalb will ich heute mal genauer hinschauen. Was sagen uns all diese Daten eigentlich wirklich? Vor allem der Blutzucker. Was kann man damit lernen, auch wenn man keinen Diabetes hat? Und was bedeutet es für den Gesundheitsmarkt, wenn immer mehr Menschen, so wie ich, anfangen, ihre Gesundheit selbst zu tracken mit Sensoren, Apps und Wearables? Das erklärt uns mein Gast in dieser Woche.
Talk der Woche.
Heute habe ich Dr. Anne Latz zu Besuch. Sie ist Ärztin mit einem Master in Betriebswirtschaftslehre und einem Doktortitel in Neurowissenschaften. Ihre klinische Laufbahn begann sie als ärztliche Psychotherapeutin, bevor sie für das MedTech-Unternehmen Amboss in den USA tätig war. Zertifiziert in Ernährungs- und Lebensstilmedizin sowie mit einem Postgraduate-Zertifikat der Harvard Medical School verbindet sie medizinisches Know-how mit wirtschaftlichem und strategischem Denken. Seit 2022 ist sie Mitgründerin des Startups Hello Insight, das Menschen dabei unterstützt, ihren Blutzucker besser zu verstehen und damit die eigene Gesundheit aktiv zu gestalten. Anne engagiert sich in verschiedenen Netzwerken für eine moderne, personalisierte Präventionsmedizin, für kluge Gesundheitskommunikation und für eine gerechte und sinnvolle Nutzung neuer Technologien zwischen Hightech, Alltag und echter Aufklärung. Und jetzt klärt sie eben uns auf. Anne, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mit mir zu reden.
Ja, schön, dich wieder zu sehen nochmal.
Ja, absolut.
Zumindest online.
Wir haben uns viel zu lange nicht mehr gesehen.
Ja, total. Aber ja, dann immerhin nochmal so reconnected.
Absolut. Bevor wir in die Details einsteigen, eine Grundsatzfrage. Was genau ist eigentlich Blutzucker und warum ist es so ein guter Gesundheitsmarker, auch wenn wir keinen Diabetes haben?
Genau, also Blutzucker, dann reden wir manchmal von Blutglucose oder nur Glucose oder auch, ne, wenn wir über Diabetes reden, Zuckerkrankheit, das sind ja alles so die Begriffe, die so ein bisschen rumschwirren. Und wenn wir jetzt wirklich den Begriff Blutzucker angucken, dann ist das der Anteil von Zucker, von Glucosemolekülen, die wir in unserem Blut messen können, die da rumschwirren. Die kommen ja primär über die Ernährung, dazu zähle ich aber auch natürlich Getränke, in unserem Körper, über den Magen-Darm-Trakt werden aufgenommen und dorthin verteilt, wo sie entweder benötigt werden, das heißt zum Beispiel Muskelkraft, die eingesetzt werden muss. Also wenn ich zum Bus sprinte, dann ist es auch ganz gut, wenn da Glucose freigesetzt wird oder auch weggespeichert werden, zum Beispiel auch in der Leber. Genau.
Und wie misst man seinen Blutzucker heute eigentlich? Also jeder kennt das klassische in Fingerpieksen und dann auf einen Teststreifen. Mhm. Welche Methoden gibt es denn?
Es gibt die Methode, die du beschrieben hast, weiterhin. Also das ist vielleicht nochmal wichtig, dass diese ganzen Messmethoden, diese ganzen Diagnostik ja eine ganz wichtige Funktion haben für Menschen, die eben eine Störung des Glukosestoffwechsels haben. Eine Diabeteserkrankung ist das, wo wir da primär dran denken. Und für die ist das ja überlebenswichtig, dann immer einen guten Messwert zu haben, um zu wissen, okay, muss ich jetzt meine Medikamente einnehmen, was kann ich essen, sollte ich mich so und so viel bewegen. Und genau, die Messmethoden, das, dieses Fingerprick, dieser kleine Pieks in den Finger, war was, was wir ganz lange gesehen haben und was auch noch existiert. Dann können wir natürlich auch eine Blutabnahme machen. Das ist natürlich was, was jetzt eine Momentaufnahme ist und nichts Kontinuierliches ermöglicht. Dann ist der Fingerprick schon besser. Da können wir ein bisschen niederschwelliger das Kapillarblut nehmen. Und das, was wir jetzt immer mehr sehen, was aber auch aus der Diabeteswelt schon tatsächlich seit den 90ern kommt, sind die sogenannten CGMs, Continuous Glucose Monitors, kontinuierliche Glukosemessgeräte. Das ist so, also ich wette, die Personen, die noch nie darauf geachtet haben, wenn die das jetzt hören und wir sagen, das ist so ein weißer Chip, der auf dem Arm klebt, man sieht es jetzt diesen Sommer immer. Also es ist ja immer so, wenn man irgendwas zum ersten Mal entdeckt hat. So ist es mir zumindest auch gegangen, als mir das so aufgefallen ist. Und das ist letztlich ein mini kleiner Biosensor, der sowohl, also der klebt auf der Haut, aber ein Mini-Filament geht auch unter die Haut. Und da ist gut, dass wir über Blutglucose gesprochen haben, denn der misst ganz präzise die Gewebsglucose, was nicht dasselbe ist. Der geht nicht rein tief ins Blut, sondern in dieses Gewebe, wo die Glucose dann aus den Gefäßen rein diffundiert. Und der Unterschied zu eben in den Fingerpieksen, Blutabnahmen, ist, dass wir kontinuierlich, wie der Name schon sagt, Blutzucker messen. Das heißt wirklich 24/7. Wenn wir schlafen, wenn wir duschen, wir können damit in die Sauna, wir können schwimmen. Aber immer ist dieser Sensor dran. Und das ist dann wie so ein Live-View, so ein Fenster in unseren Körper. Und kann man sich natürlich vorstellen, was das für eine krasse Erleichterung erstmal für Diabetespatientinnen war, die besser verstehen, wie sie zum Beispiel nachts die Blutzuckerwerte sind. Und da gibt es Sensoren, die sind 2 Wochen dran, manche 10 Tage dran. Also so gibt es einfach verschiedene HerstellerInnen. Aber letztlich ist die Anwendung sehr ähnlich. Und das dann verknüpft mit einer App, wo man dann, also früher war das noch so, sahen aus wie so Blackberries, so Geräte. Mhm. Und jetzt sind das ja wirklich einfach Apps, die damit verknüpft sind und wo man dann auch einfach den Blutzucker sieht und auch zum Beispiel Warnsignale einstellen kann oder so. Und ich weiß ja, dass du den auch schon mal machst.
Ja, länger. Also ja, ein Jahr lang durchgetragen.
Ach was.
Ja.
Okay, das habe ich noch nie durchgezogen. Ja,
mein Arm sah dann nicht ganz so gesund aus hinterher. Also die Rückseite des Oberarms, wo man den Sensor üblicherweise trägt. Ich war aber neugierig und wollte alles Mögliche testen. Und in dem Zusammenhang habe ich den ein Jahr lang durchgetragen. Also immer wieder neue, alle 14 Tage gewechselt.
Mhm. Ja, nee, das ist, ne, ich meine, das ist eigentlich so realistisch, wie auch Menschen, die ihn tragen müssen, ihn tragen. Ne? Die können auch nicht mal sagen, ich mache mal eine Woche Pause und guck jetzt mal. Klar, man kann den Arm wechseln, man kann die Position wechseln. Man kann es auch noch an anderen Stellen des Körpers machen, aber Oberarm ist, also Rückseite Oberarm ist ja normal das, was wir so am häufigsten sehen und auch empfehlen, so von der Praktikabilität tatsächlich.
Kannst du uns sagen, was so ein Sensor ungefähr kostet?
Von bis tatsächlich. Man kann mittlerweile over the counter, das heißt wirklich über Apotheken direkt kaufen. Ich würde mal sagen, so zwischen 50 bis 70 Euro pro Sensor könnte ich mir so als groben Richtwert vorstellen, ist da aktuell realistisch. Und dann gibt's natürlich die Anbindung von so Sensoren in Programme, wie wir es auch bei Hello Insight gemacht haben, wo dann noch Coaching dazu kommt, die Plattform und. Und da kann es dann auch mal dreistellig werden.
Aber da ist der Sensor quasi mit drin in der Anbindung mit dem Programm?
Ja, genau, okay. Genau. Und da haben wir auch eine Partnerschaft mit dem Hardwarehersteller. Also die Hardware ist letztlich die schon ganz lange auf dem Markt ist, wo wir wissen, die klappt für Menschen mit Diabetes. Und das ist ja gleichzeitig so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ne? Dass es aus der Diabeteswelt kommt, diese Technologie, und da total etabliert ist. Ne? Das wird gar keiner mehr in Frage stellen. Es gibt unzählige Studien dazu. Wo natürlich dann irgendwie in die Datenlücke ist, was, wenn Menschen, die noch keine Stoffwechselstörung haben, vielleicht noch nicht mal eine Insulinresistenz, wenn die das nutzen. Da haben wir gerade jetzt in den letzten Jahren natürlich viel Daten hinzugewonnen, aber da gibt's noch nicht so diese, was ist ein normaler Wert und. Und das finde ich immer ganz wichtig, wenn wir darüber sprechen, dass wir nicht die absoluten Werte immer so vergleichen, sondern dass wir wirklich Kontext geben zu Daten. Ne? Ich meine, du hast ja sowieso die ganzen Tech-Lösungen irgendwie so auf dem Schirm, aber immer nur was Neues zu messen, ist gar nicht die Lösung, sondern wir müssen immer in Kontext setzen und Verständnis vermitteln, was bedeutet das, weil sonst machen Daten erstmal Angst. Also ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ich war auch manchmal sehr gestresst von meinem Sensor, wenn ich den da dran hatte, weil ich gar nicht verstanden habe.
Nee, mir ging es eigentlich ganz gut damit. Ich habe immer alles ausgewertet und das war für mich konsistent. Aber es bringt mich zu meiner nächsten Frage. Du hast bestimmt auch die Diskussion über diese Studie verfolgt, die gesagt hat, dass die Aussagekraft dieser Sensoren und die Genauigkeit in Frage gestellt wurde. Wie siehst du das?
Ja, das war diese Studie, die kam, glaube ich, jetzt im März, also irgendwie vor irgendwie 4, 6 Wochen im American Journal of Clinical Nutrition oder so. Also war eine kleine Studie, muss man nochmal dazu sagen. Zwar randomisierte Studie, aber irgendwie 15 Personen. Genau. Und die Studie hat halt untersucht und auch herausgestellt, dass die CGMs, die wir gerade so ein bisschen besprochen haben, im Vergleich zur Blutzuckermessung im Blut eben eher überschätzen. Sprich irgendwie 15% bis zu 20%, was sehr viel ist, sich unterscheiden von, wenn wir dann wirklich, vor allem es ging um so, das nennen wir postprandial, nach einer Mahlzeit zu messen, dass es gerade darum ging, dass das eben eher überschätzt wird. Ich sehe das total entspannt, weil das ist eigentlich das, was ich gerade auch vermitteln wollte, dass es gar nicht so darum geht, sich an absoluten Werten festzuhalten. Das ist nämlich vielleicht auch nochmal wichtig. So ein CGM ist kein Diagnostiktool. Ne? Ein Diabetes stelle ich nicht darüber fest. Da gibt's andere, da gibt's Blutwerte, da gibt's irgendwie bestimmte Tests, die man macht und auch machen muss, um die Diagnose zu stellen. Aber das ist natürlich nichts, was jetzt jede Person weiß. Das heißt, aus ärztlicher Sicht, denke ich, ist das eine interessante, gute Studie, die uns zeigt, dass Gewebsglucose und Blutglucose nicht dasselbe sind. Ich finde immer wichtig zu betonen, es geht ja um Muster, es geht um Trends. Du hast auch gerade gesagt, ich habe Daten ausgewertet, nämlich war das konsistent. Das heißt, deine Fluktuationen, Kurven und passen sicherlich zu deinem Lebensstil oder zu deinem Sportverhalten oder Ernährungsverhalten. War das für dich stimmig? Und dann ist es auch nicht sinnvoll, wenn wir meinen, zum Beispiel morgen Glukosewert mit deinem vergleichen, dann einer von uns wird irgendwie denken, es stimmt was nicht mit ihm. Und das ist, also ich fand es ein bisschen schade, die Studie wurde echt so ein bisschen genutzt, um jetzt CGMs so sehr, ja, als irgendwie sehr fatal darzustellen. Ja. Ich nehme schon die Kritik ernst, dass Leute Angst kriegen, wenn sie eben Werte nicht einordnen können. Aber das führt mich immer wieder zu dem Punkt, dass wir halt Kontext geben müssen, dass wir Apps und Plattformen dazu brauchen und einfach drüber sprechen müssen.
Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Ich warte immer noch drauf, dass Apple in der Apple Watch ein CGM integriert, der transdermal irgendwie durch die Haut Blutzucker messen kann. Was wird sich verändern?
Ja, außer da warte ich auch drauf.
Aber was macht das? Was wird sich dadurch verändern?
Naja, das große Problem ist ja, da forschen ja schon viele Firmen ganz, ganz, ganz lange dran. Ja. Das Problem ist letztlich, soweit ich weiß, vor einer der Nadelöhrs natürlich auch so die Batterielaufzeit, die einfach da durch irgendwie sehr beeinträchtigt wird, wenn du nochmal die ganze Zeit so eine Blutzuckermessung, eine nicht-invasive mitlaufen hast. Wenn das so sein wird, und ich denke, wir werden das irgendwann sehen in den letzten Jahren, also ich glaube auch nicht, dass Blutzucker verschwinden wird, sondern irgendwann messen wir den dann halt auch mal so ein bisschen mit, wie wir unsere Herzratenvariabilität uns anschauen. Naja, es macht es natürlich viel niederschwelliger. Ne? Wir haben das gerade mal so im Nebensatz erwähnt. Oh, dann mache ich den Blutzuckersensor in den Arm, dann ist der da 2 Wochen, mache ich den nächsten dran. Aber für viele Menschen ist es erstmal eine krasse Hemmschwelle, sich natürlich erstmal einen zu kaufen, dann den auszupacken, den Arm zu desinfizieren, dann mit einer Nadel einen Sensor anzubringen, wo man nicht weiß, tut mir das weh, dann irgendwie den da zu haben, manchen Leuten erklären zu müssen, was ist das. Alles machbar, aber ist natürlich eine ganz andere Barriere als eine Uhr, die ich sowieso trage, weil ich irgendwas anders tracken will, wenn ich das da noch mit drin habe. Und natürlich ist es immer schön, wenn man Daten in Kontext setzen kann. Ich meine, wir haben ja jetzt zum Beispiel in der Hello Insight App auch eine Integration von Sportdaten. Mhm. Das heißt, ich sehe in meinen Blutzuckerwerten, dass die verbunden sind mit Bewegungen. Aber das ist natürlich immer, ne, eine Plattform ist immer gut, wo einfach die Daten zusammenkommen und ich nicht ganz viele Apps zusammen aufmachen muss. Aber wir würden das total begrüßen aus Perspektive von Hello Insight, wenn der Marker da einfach sehr verbreitet ist und letztlich wieder gemessen wird, ist eigentlich relativ egal.
Jetzt hast du ja schon ganz viele Menschen dabei begleitet, den Blutzucker zu messen und über eine gewisse Dauer zu analysieren. Was können Menschen denn lernen?
Ja, das ist auch vielleicht nochmal eine ganz wichtige Frage, ne? Weil jetzt haben wir das irgendwie immer so besprochen, als ob Blutzucker ja ganz klar ist, dass uns das alle interessiert. Glucose ist halt die Hauptenergiequelle unseres Körpers. Und das heißt, es ist auch weder was Böses noch was wir vermeiden wollen, aber es ist was, wo wir smart Energie einsetzen wollen. Also das ist vielleicht einmal so vorweg. Die ersten Personen, die diesen Wert als in Anführungszeichen gesunde Menschen entdeckt haben, waren Sportlerinnen, die gemerkt haben, okay, wenn ich irgendwie trainiere und gerade irgendwie Ausdauersachen mache, Fahrrad, Triathlon, dann ist es natürlich ganz cool zu wissen, wann esse ich, wann trinke ich, wie ist meine Fueling Strategy. Ich glaube, da ist auch so dein Use Case, genau. Ne? Du hast ja auch irgendwie Marathon.
Genau.
Das ist total intuitiv, ne? Das macht total Sinn. Man kann das ganz smart nutzen. Da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich, weil ich bin jetzt nicht so die Marathonläuferin. Aber da kommt das natürlich so sehr her, dass die entdeckt haben, oh wow, das ist ganz schön gut, weil du wirklich in ganz kurzen Minuten, nachdem du was trinkst, isst, dich bewegst, diesen Unterschied siehst und das ganz gut balancieren kannst. Ich glaube aber, dass das für viel mehr Menschen relevant ist, die ganz unbewusst immer wieder so, ja, Blutzuckerspitzen oder einfach, wir nennen es ja auch gerne die Glukose-Achterbahn, immer so einen ganz hohen Anstieg von Blutzucker und Abfall eben unter Baseline haben und dadurch immer wieder in so Energietiefs verfallen. Also das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir unseren Lebensstil da verknüpfen können mit unserem Wohlbefinden. Also ich merke, dass das für viele Leute, ich mache auch viele Workshops und Coachings und so weiter in Unternehmen und da ist immer ein Painpoint, wie manage ich meine Energie im Arbeitsalltag? vormittags? Wieso habe ich um 10 schon wieder Hunger? Wieso bin ich da müde? Wie ist es nachmittags? Also das kann man sehr, sehr gut durch ein paar Glukose-Hacks, durch überhaupt das Verstehen der eigenen Muster, die man so hat. Manchmal macht man auch ganz unbewusste Alltagsdummheiten.
Wie zum Beispiel?
Das kann man da ganz gut mit auflösen. Zum Beispiel frisch gepressten Orangensaft auf nüchtern Magen trinken. Oder sagen, man frühstückt nicht und trinkt 2 Latte Macchiato mit Hafermilch und denkt so, das war doch gar nichts, was ich genommen habe, und hat letztlich flüssige Stärke getrunken. Damit will ich nicht sagen, dass O-Saft schlecht ist, und auch Hafermilch darf jede Person trinken, aber es gäbe vielleicht einen besseren Zeitpunkt dafür. Und ich finde immer, klar, Biohacking ist das eine und Optimierung ist das auch nochmal so ein anderes Thema, aber wenn wir doch was sehr regelmäßig machen, und darum geht's ja, wenn wir den Lifestyle verändern wollen, und wie wir frühstücken, was wir trinken, sind so viele Hebel, die wir einfach immer wieder, meistens zumindest an 5 Tagen die Woche on repeat machen, dann ist das ja ein super Hebel, rauszufinden, was sind meine Muster und wie korrelieren die denn mit meinem Wohlbefinden? Geht's mir gut 2 Stunden danach? Hält mein Frühstück mich 4 Stunden satt? Oder kann ich da was dran ändern? Und das ist das, was mich sehr überzeugt. Bisher habe ich das bei wenigen Markern so gesehen. Dieser personalisierte Blick mit dem kleinen Fenster, mein Körper, der ist ja so überzeugend, ne? Weil das ist ja mein Körper. Ich weiß genau, das ist so, wie ich darauf reagiere. Und eine nachhaltige Verhaltensänderung kann dann auch nur ich für mich umsetzen. Und ne, du wirst es wissen, wenn man mehrfach und lange misst, verändern sich Dinge über die Zeit. Und irgendwann muss man fast gar nicht mehr messen, weil man so in Tune wieder ist, so mit seinem Körper, dass das irgendwie gut funktioniert. Nur, das kommt halt nicht von alleine. Viele Menschen können ja noch nicht mal gut Hunger wahrnehmen oder unterscheiden zwischen Energielosigkeit, Durst, Hunger, was ist eigentlich gerade los, Schlafmangel etc.
Ja, das stimmt. Und man lernt auch wirklich sehr viel, auf welche Nahrungsmittel man wie reagiert. Also mein Beispiel ist, Trauben vertrage ich nicht so gut. Also die bringen meinen Blutzucker zum Spiken. Und dann kommt diese Achterbahn. Äpfel funktionieren hervorragend. Und dann auch, was du angesprochen hast, die Reihenfolge der Nahrungsaufnahme. Mhm. Ja, oder der verdünnte Apfelessig vorweg.
Ja. Ja, gibt viele Hacks, ne? Und finde das auch ganz entlastend, weil oft geht es so drum, rauszufinden, es funktioniert für dich, statt zu sagen, einfach keine Kohlenhydrate, gut, ne? Dann wird der Blutzucker nicht so stark ansteigen. Aber ich fand es zum Beispiel spannend zu gucken, ist es besser Kartoffeln, Reis, Pasta, in welcher Kombination, kleiner Salat vorweg, mehr Gemüse dazu, das heißt mehr Ballaststoffe dazu. Und das ist was ich sehr mag an so einer glukoseorientierten Ernährung, wenn man sie nicht in sowas ganz Extremes mit ganz vielen Verboten interpretiert, geht es oft darum, was anzureichern, mehr Proteine, mehr Ballaststoffe dazu, die Kombination, also auch was eigentlich Spaß machen kann, wo es bunt wird auf dem Teller und das ist wirklich meine Überzeugung, langfristig auch so aufrechterhalten werden kann. Weil es ist wie sowas, was man so versteht über seinen Körper, und dann sieht man das, seeing is believing, der wird die Kurve ja anders und mir geht's auch noch besser, jetzt habe ich wahrscheinlich das gute Frühstück für mich, damit ich vor der Klinik gut frühstücke und bis mittags durchkomme und dazwischendurch gar nicht drüber nachdenken muss, und mein Körper, dem geht's gut.
Ja, jetzt bist du ja seit vielen Jahren wieder klinisch aktiv, und wie siehst du denn die Veränderung auf die Arzt-Patient-Beziehung aufgrund des zunehmenden Trackings? Also jetzt, wenn jemand ein CGM trägt oder ein Whoop oder ein Aura-Ring, wie verhält sich das auf die Arzt-Patient-Beziehung?
Ich wünschte, ich würde mehr Menschen in der Klinik sehen, die auch Sachen tragen, ehrlicherweise. Ich bin in einer großen Uniklinik. Da merke ich, da ist die Schere zu meinem Umfeld im Privaten oder ne, zu uns in der Tech-Branche oder ne, so, wo wir es uns so, wo wir denken, es ist doch schon, jeder weiß, was ich am Finger habe, wenn ich irgendwie einen Schlaftracker habe oder irgendwie ein Wristband oder so. Also ehrlicherweise, zumindest in der ganz irgendwie vollstationären Versorgung, ist das oft noch nicht so ein Thema. Ich weiß, dass das in Praxen, vor allem in zum Beispiel kardiologischen, allgemeinmedizinischen Praxen ganz cool genutzt wird, dass auch da die Kompetenz von ärztlicher Seite wirklich wächst, dass zum Beispiel Vorhofflimmern auch erkannt werden kann und auch dann ernst genommen wird, wenn das irgendwie mit der Auswertung beispielsweise von der Apple Watch dann kommt. Was ich so merke in diesem ganzen Umfeld ist, dass natürlich auch Tech-Produkte, auch Daten, auch irgendwie was messen und so ein schönes Ding sich kaufen und auf dem Arm tun, so die Hoffnung hat, dass das schnell Probleme löst, die ich habe. So Quick Fixes, ne? Das größte Beispiel dazu ist im Moment natürlich die Spritzen, die Abnehmspritzen, die GLP-1-Analoga. das ist eigentlich was ich weiterhin schwierig finde, dass einfach so der Gedanke ist von, ich mache das, ich messe das und dann wird ja alles gut. Aber es geht ja eben darum, daraus Verhaltensänderungen abzuleiten. Und meine Hoffnung ist, dass das eben mit möglichst personalisierter Messung und wirklich Veränderungen an den eigenen Daten besser geht. Und das sehe ich schon bei unseren Nutzerinnen. In der klinischen Praxis ist es noch sehr, sehr eingeschränkt. Und da habe ich so das Gefühl, ist es am etabliertesten so in der Kardiologie. Mhm. Prävention ist auch in der Klinik noch nicht so sexy. Schrittziele machen auch noch viele. Das ist eigentlich ganz cool, weil die sich dann irgendwie damit irgendwie auch motivieren können. Und da merkt man so Gamification, ne? So ein Streak, das funktioniert.
Funktioniert bei mir auch mit der Apple Watch. Du kannst es noch schaffen.
Ja, genau. Und dann will man es auch schaffen.
Genau. Wir haben ein Thema angeschnitten, und zwar Eigenverantwortung der Menschen. Wie ist dein Blick da drauf?
Ein bisschen ernüchtert, würde ich vielleicht sagen. Es wäre jetzt eine Lüge. Ich bin ja eigentlich sonst immer so sehr und bin auch weiter natürlich irgendwie Rheinländerin, positiv und denke, wir können auch viel verändern und das Gesundheitssystem braucht irgendwie so seine Zeit und es kommen Innovationen an. Aber ich merke immer noch eine sehr passive Haltung von vielen Patientinnen, dass oft erst ganz, ganz viel passieren muss, bevor dann die eigene Gesundheit irgendwie ein Fokus wird. Wir haben das schon natürlich gesehen, dass sich das verändert hat durch die Covid-Pandemie, wo irgendwie so Health is the new wealth so postuliert wurde. Mhm. Ich war gestern Abend auch auf einem ganz spannenden Event, auch so zum Thema Longevity. Und da hatte ich mit jemandem geredet. Da ging es um so Check-up-Untersuchungen auf Selbstzahlerbasis. Mhm. Und die haben berichtet, dass sie auch überraschend viele Menschen Anfang 20 sehen, die das wirklich aus eigener Tasche machen und die da so ein Interesse haben. Und meine Fantasie war, die haben ja bestimmt irgendwie eine Krankheit in der Familie und dann sind die dadurch motiviert, haben Angst. Aber das war jetzt gar nicht so der Fall. Also vielleicht tut sich da auch noch mal was. So, ich finde, das sehen wir so gesellschaftlich in Beispiel Alkohol. Ne? Das hat sich ja total verändert, wie da auch Konsum gelebt wird, was da konsumiert wird. Und da bin ich so ein bisschen hoffnungsvoll, dass das vielleicht auch eine Zielgruppe ist, die noch mal sehr Gesundheit fokussiert, die natürlich auch gleichzeitig die Herausforderung hat, aus diesem Wust an Informationen zu Gesundheit auch irgendwie einen Sinn zu machen und nicht jeden Trend und Fad und irgendwie Wellness-Hit da auf den Leim zu gehen oder zumindest irgendwie auch verwirrt dadurch zu werden.
Jetzt bist du ja auch in der Tech-Szene unterwegs. Gibt es irgendwelche Innovationen, die du siehst oder Startups, die unterm Radar noch fliegen, die viel Potenzial haben, in der Zukunft ganz groß zu werden?
Auch da habe ich letztens drüber nachgedacht. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr so mit dem Ohr dran, dass ich jetzt jede Woche in Berlin rumlaufe und alles mitkriege. Ich habe irgendwie so wahrgenommen, dass nach der ganzen Welle rund um digitale Gesundheit, sowas wie Diga-Apps auf Rezept, da echt so eine kleine Flaute kam. Mhm. Und dann so ein bisschen dieser Wellness-Trend kam, auch viel so Diagnostics, irgendwie so Labormessungen etc. Und da eine ganz große Welle, was ja auch so eine Schnittstelle dazu hat, Supplements. Mhm. Und da sehe ich jetzt, dass sich das so ein bisschen verbindet im Sinne von so einer, das wäre ja noch nicht mal ein Patientin-Journey, sondern eine User-Journey letztlich von, ich versuche Check-ups zu machen, ich versuche irgendwie diesen ganzheitlichen Blick zu haben, irgendwie früh Prävention zu machen, davon abzuleiten, ne, messen, machen, messen, das heißt, das zu nehmen, was ich brauche und dann, und das ist, glaube ich, was wir mehr sehen werden, personalisiert zu supplementieren. Und da gibt's, weiß ich von so ein paar Playern, die da im Hintergrund unterwegs sind und was ich sehr vielversprechend finde, weil das auch nur sinnvoll ist. Ne? Personalisierung ist der Trend letztlich von Seiten Ernährung, Mikrobiom etc., aber eben auch, weil wir Daten in dem Kontext ja dann am besten nutzen können.
Siehst du denn im Gesundheitswesen irgendwelche Trends, die auf die du kritisch schaust? Hat sich in den letzten Jahren was verändert, was dich stört?
Also ich bin ja in der Psychosomatik und auch sehr mit psychischer Gesundheit dadurch verbandelt und mache Psychotherapie. Was mich so ein bisschen besorgt, obwohl das jetzt nicht unbedingt aus dem Gesundheitssystem, aber ich finde es trotzdem auch ein Gesundheitstrend und gesellschaftlicher Trend, ist so die extreme Verbreitung von so Therapy Speech auch in Social Media und dieser Vermittlung von krankheitswertigen Diagnosen, ganz viel Also was ja ganz im Trend ist, einfach weil es vielleicht auch zunimmt, kann natürlich sein, mehr diagnostiziert wird, sowas wie ADHS, Autismus-Spektrum-Störung, aber auch Borderline-Persönlichkeitsstörung, gravierende Erkrankungen mit einem unglaublichen Einfluss auf das Leben von vielen Menschen und wo ich oft so eher so ein Bedürfnis drin sehe, dass Menschen ernst genommen werden wollen, dass sie sich besser verstehen und oft mit so einer, sich selbst so eine Diagnose geben, die aber oft zu so einer Negativspirale führt, dass die dann auch vielleicht ins Krankenhaus gehen, sich behandeln lassen. Dann haben wir sowas wie sekundären Krankheitsgewinn. Das heißt, ich kriege viel Zuwendung durch eine bestimmte Erkrankung, die ich habe. Und das sehe ich oft auch bei jungen Menschen. Und das finde ich echt ganz schön besorgniserregend. Also, weil wir irgendwie auch nicht so ein Konzept dem entgegensetzen können, weil in Social Media einfach der Input immer weiter ist und natürlich die Menschen sich da auch verbinden können, Communities finden, weil ich sehe so zwei Themen, die immer wieder auch bei unseren Gruppentherapien auftauchen, die mich auch so beschäftigen, ist einmal Einsamkeit, das ist so ein riesiges Thema.
Großes Thema.
Und Wut. Ja, Wut, also riesige Wut, wo die Menschen auf so einem Gefühl sitzen, das sich dann in der Politik jetzt und so weiter niederschlägt. Und da frage ich mich auch oft, wo ist so die Rolle der, ja, sind es dann die Hausärztin oder sind wir es dann eher als Psychotherapeutin, wo aber ja dann schon auch ja eine Krise vielleicht auch da ist, wo man eigentlich diese Gefühle mal mitkriegt, weil es gab natürlich so Ideen, ne, so Chatbots oder Robotics gegen Einsamkeit. Da bin ich echt kritisch, weil ich glaube, Menschen brauchen schon Menschen und das ist was, wo wir uns sehr so, sich viel so dezentralisiert und das finde ich echt auch, ja, besorgniserregend.
Ja, ich teile die Sorge, gerade was Einsamkeit angeht und auch die Zunahme an psychischen Erkrankungen, die man sieht, also gerade bei Kindern. Ja. Das besorgt mich wirklich. Aber wenn wir jetzt ein bisschen positiver gemeinsam in die Zukunft schauen, wie könnte denn ein ideales Gesundheitssystem in circa 10 Jahren aussehen?
Boah, 10 Jahre bist du aber sportlich unterwegs.
Ich bin ambitioniert.
Also, ja, genau. Ja, also ich glaube, und das finde ich immer so ganz schade. Ich meine, ich war lange voll in der Tech-Szene und habe viele Startups mitbegleitet, war auch mal auf der Politikseite unterwegs. Und ich weiß, was es für coole Lösungen gibt. Und manchmal ist es für mich kaum auszuhalten, zu merken, was wir in der Klinik auf einer Papierakte schreiben. Also ich schreibe jeden Tag auf eine Papierakte und hefte da ab. Wo ich so denke, und ich mache es einfach, weil es gibt gar keine Wahl. Und dann gibt es natürlich Digitalisierungsprozesse. Also ich wäre schon happy und ich glaube, das wäre auch cool und es wäre schon super viel, wenn wir all diese Sachen, die wir jetzt schon haben, zum Beispiel, dass ich Arztbriefe mit einer irgendwie einer KI schön mit ein bisschen Input von mir schon mal vorschreiben kann, statt 2 Stunden da selber irgendwie einen Roman zu schreiben, dass ich natürlich smart dokumentieren kann, dass wir Schnittstellen haben vom Ambulanten in den stationären, in den poststationären Bereich. All diese Dinge, das ist ja nicht absurd, aber das ist halt nicht da. Und das wäre mein Wunsch, wenn das in 10 Jahren irgendwie ist. Ist ja schon total cool, irgendwie so das E-Rezept zu sehen. Da bin ich ja schon immer, das klappt ja wirklich. Und dass sowas irgendwie einfach mal da ist. Und dann kann man sich natürlich schon irgendwie selber so einen Einblick geben, wenn man mal in die ganzen Longevity-Clinics geht, in diese ganzen, zum Beispiel in Berlin, ne? Da gibt es ja jetzt Years, wo du dich da in 7 Stunden einmal komplett durchchecken kannst. Da habe ich auch mit dem CMO mich gestern lange unterhalten. Das ist natürlich super, dass wenn das, also wenn ich mir wünschen könnte, dass jeder immer so ein Check-up bekommt jedes Jahr, klar. Aber da müssen wir nochmal über die Finanzierung reden, ne? Und deswegen bin ich eher so, möchte ich auch irgendwie sagen, dass die Versorgung ist nicht katastrophal. Die Ärztinnen und Pflegekräfte und andere Therapeutinnen in Kliniken machen echt also jeden Tag so ihr Bestes. Und wenn man denen schon die Arbeit irgendwie ein bisschen erleichtern würde, ne, der Hauptfrustrationsfaktor ist, das ist leider auch langweilig, aber ist Bürokratisierung. Ne? Man ist irgendwas am Dokumentieren, sich irgendwie absichern, damit das auch irgendwo in der Akte steht. Kann irgendwie eine Übergabe dann auf dem Zettel machen, den man dem anders gibt. Das ist so ein Frust, den ich mir wünschen würde, dass der in 10 Jahren nicht mehr da sein muss, damit man halt wieder das macht, warum man diesen Beruf gewählt hat.
Ja, absolut. Also es gibt ja auch KI-Lösungen, die im Hintergrund mitlaufen und dann das Arzt-Patientengespräch zusammenfassen für einen. Und dann hast du die Anamnese automatisiert für dich erstellt.
Ja. Genau. Und im Moment läuft es so, du redest, machst dir vielleicht Notizen und schreibst es danach in den Computer und dann schickst du das, druckst du es eventuell aus und gibst dem Oberarzt das, damit der es nochmal von Hand korrigiert und du es dann wieder, also sowas passiert, ne? Das ist jetzt nicht ein seltener Fall. Und genau wie du sagst, es gibt's doch alles, das ist ja auch nicht, also Da sind wir jetzt nicht so, dass wir sagen, das kann ja nicht funktionieren, das ist ja bahnbrechend. Ja. Aber was bahnbrechend wäre, wäre es halt mal in einem integrierten System, in der Klinik, wo Schnittstellen da sind und ich nicht jeden Tag, warte, 1, 2, 3 bis 4 verschiedene Softwares öffnen muss und dann Sachen copy-pasten muss. Ne? Ich meine, ich höre mich, gerade komme ich mir so vor, als hatte ich das vor 5 Jahren schon mal gesagt, aber es ist genau so.
Ich möchte dich zum Schluss noch fragen, welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben, wenn es in Richtung Glukosemessung geht oder ganz allgemein, also was sich gerade bewegt?
Also zum Thema Glukosemessung und gesunden Lebensstil ist so mein absoluter Liebling immer Eat the Rainbow every day, also dieses farbenfrohe Essen, weil das, klar, freut unseren Blutzucker, haben wir eben drüber geredet, Ballaststoffe, unser Mikrobiom, aber Vielfalt ist generell gut für unseren Körper, weil es einfach verschiedene Informationen sind, verschiedene pflanzliche Nährstoffe da aufgenommen werden und das ist was, was finde ich auch super gut funktioniert und auf so einen zweiten Punkt einzahlt, nämlich so nicht zu unterschätzen, was die Säule soziale Beziehung für unsere Gesundheit ist. Und Eat the Rainbow kann man super in der Familie mit Freunden machen, man kann super Vorspeisen teilen, man kann für andere Leute kochen und das ist vielleicht der zweite Tipp. Das finde ich nämlich eigentlich so, alle sagen so, ja, und dann ist es noch wichtig, gute Beziehungen zu haben. Aber das muss man auch irgendwie schaffen. Ne? Da sind wir beim Thema Einsamkeit, da sind wir aber auch bei sowas, wie mache ich das im Alltag, dass man sich wirklich fragt, wer sind da meine wichtigen Personen und wie geht's mir, wenn ich mit Menschen zusammen bin, wo geht die Energie hin und wie kann ich das auch kultivieren? Also das ist natürlich auch einfach immer leichter gesagt als getan, aber es ist eine, da gibt's ja diese riesige longitudinale Studie auch von Harvard zu, aber das ist auch das, was mir aus der klinischen Praxis so auffällt. Wir können noch so viel untersuchen, behandeln und so weiter, aber wenn die Menschen da keine Ressourcen haben im Sinne von anderen Menschen, dann ist das echt ein großes Problem.
Ja, absolut. Du hast es zwischen
den, der dritte Tipp.
Ja, du hast es nur kurzer Zusatz. Du hast es zwischen den Zeilen gesagt. Es geht nicht darum, viele Freunde zu haben, sondern wenige gute Freunde zu haben. Also quasi eine belastbare Beziehung und zwar bis ins hohe Alter.
Ja, genau so. Ne? Und da muss man sich jetzt vielleicht auch nicht unter Druck setzen, dass es nur eine Partnerschaft sein darf, sondern Freundschaften sind wichtig. Genau. Und das ist wirklich, ja, das ist einfach wichtig.
So, dein dritter Tipp.
Und vielleicht so der dritte Tipp, ja, überleg gerade. Das ist jetzt so gar nicht so technah, aber es ist mir schon auch wichtig, weil es in meiner Praxis so eine Rolle spielt, ist, dass es auch einfach extrem entlastend und wichtig ist und Gott sei Dank immer mehr gelebt wird, zu sprechen. Dass Therapie wirklich einen extremen Einfluss haben kann, nicht nur auf mentale Gesundheit, sondern auch auf körperliche Gesundheit. Ne? Wir sehen in der Psychosomatik die Menschen, die diffusesten Symptome haben, von im Rollstuhl ohne klare Erklärung, erblindet ohne eine klare Ursache und wo es oft darum geht, irgendwie unbewusste Konflikte aufzudecken. Das ist jetzt sehr so Extremfälle, aber so dieser Zusammenhang von Körper und Geist, von diesem und unserem Umwelt, ne, den sozialen, das ist was, was mich sehr fasziniert und wo ich oft Menschen wünschen würde und oft auch Menschen aus dem Tech-Bereich, die ich so kenne, dass die früher sich den Raum nehmen, auch sich selbst besser zu reflektieren und wenn man es nicht Therapie nennen will, dann gerne Coaching.
Super. Anne, vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Austausch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Das wird mich auch freuen.
Dankeschön. Tschüss.
Die Fakten der Folge.
Glukosetracker und CGMs sind keine Diagnosetools, sondern helfen dabei, Blutzuckermuster zu verstehen und individuelle Reaktionen auf Ernährung, Bewegung und Stress sichtbar zu machen. Wenn du misst, solltest du wissen, nicht der absolute Wert, sondern der Kontext der Daten zählt. Trends, Kurven und persönliche Reaktionen stehen im Fokus, nicht der Vergleich mit anderen. Kleine regelmäßige Veränderungen im Alltag, wie Nahrungsreihenfolge, mehr Ballaststoffe oder gezielte Pausen, können das Energielevel und Wohlbefinden stark beeinflussen. Dr. Anne Latz sagt, soziale Beziehungen, bunte Ernährung, Eat the Rainbow und mentale Gesundheit sind zentrale Säulen für langfristige Gesundheit. Technik kann unterstützen, ersetzt aber nicht die Selbstreflexion. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Danke, dass du wieder dabei warst. Aber nicht abschalten. Gleich kommt noch mein Random Reminder. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast und schreib mir an podcast@zerumtech.de. Was interessiert dich? Was wolltest du schon immer einmal wissen? Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, deine Zahngesundheit beeinflusst das Herzinfarktrisiko. Unser Mund ist Teil des Immunsystems und eng mit dem Herz-Kreislauf-System verknüpft. Wenn wir unter chronischer Zahnfleischentzündung, also einer Parodontitis, leiden, laufen im Hintergrund dauerhaft stille Entzündungsprozesse ab. Diese setzen sogenannte proinflammatorische Zytokine frei, die über die Blutbahnen im gesamten Körper wirken. Diese systemische Entzündung trägt dazu bei, dass sich Ablagerungen in den Arterien, sogenannte Plaques, schneller bilden, also Arteriosklerose, die Hauptursache für Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Forschung hat gezeigt, Menschen mit unbehandelter Parodontitis haben ein bis zu zweifach erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt. Und Zahnfleischentzündungen stehen auch in Verbindung mit Diabetes, Demenz, Frühgeburten und einigen anderen negativen körperlichen Beschwerden. Zähneputzen ist also nicht nur gut für Geschmack und Geruch, sondern ein echter Gesundheitsfaktor. Also ein Random Reminder diese Woche, unterschätze deine Zahngesundheit nicht, denn sie beeinflusst das Herzinfarktrisiko. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.